Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zu allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung.
Heute ist Montag, der 12. September und wir starten gemeinsam in eine neue Woche und wieder sehr viele interessante Themen dabei. Die Sendung wird sogar heute auch live am Montag aufgenommen, deswegen können wir auch mit vorbörslichen Daten anfangen. Der DAX befindet sich momentan 0,5% im Plus, über 13.000 Punkte bei 13.189 Punkten und auch die Werte in der USA sind fast unverändert. Wir haben den S&P 500 bei minus 0,02% und der Dow Jones bei plus 0,06%, also noch sehr wenig Bewegung. Es gibt auch Daten aus China und aus Asien, die sind auch leicht negativ mit 0,6% im Minus. Warum der DAX hier im Plus ist, liegt auch an den starken Freitag. Und zwar der vergangene Freitag hatten wir deutliche Gewinne gesehen, besonders an der Wall Street. Muss man sagen, die großen US-Aktienindizes sind zum vergangenen Wochenschluss sehr stark aus dem Handel gegangen. Viele Anleger griffen bei Aktien mit niedrigem Niveau auch wieder zu oder scheinbar niedrigem Niveau. Nasdaq 100 gewann zum Beispiel 2,17% und schloss bei 15.588 Punkte, also 12.588 Punkte. Und das war doch schon ein großer Satz. Auch der S&P 500 Index lag über 1,53% zu auf auch über 4.067 Zähler. 4.000 Zähler beim S&P immer ein wichtiges Zeichen. Scheinbar sind also Schnäppchenjäger unterwegs, die in den letzten Wochen noch sehr dominanten Inflationssorgen taten ein bisschen in den Hintergrund, sodass Händler auch diese Schnäppchenjäger auf den Plan getreten sind und die vermeintlich günstigen Kurse eben zum Einstieg genutzt haben. Nach den kräftigen Abverkäufen auch in den letzten Augustwochen, die wir gesehen haben, scheint jetzt eine kleine Aufholjagd passiert zu sein. Das kann man so einschätzen. Trotz der Entspannung, auch die Aufmerksamkeit der US-Anleger gilt primär immer noch den Kampf der Notenbanken und die Sehnsucht des Atlantiks gegen die hohe Teuerung, also der Inflation. In den USA sieht man hier in vielen Bereichen eine Chance auf eine Wende in der Inflationsentwicklung. Außerdem gibt es ja auch Entwicklungen in der Ukraine, die hier für die westliche Welt als positiv aufgefasst wird. Dann gab es noch ein paar Einzelnachrichten-News. Zum Beispiel Tesla baut ja eine Batteriefabrik. Das ist sehr positiv aufgefallen. Die Anleger reagierten darin auch ganz positiv. Daraufhin stieg die Tesla-Aktie um 3%. Und zwar geht es um eine Lithium-Raffinerie in Texas. Also merkt man, dass hier Tesla ein ganzes eigenes Ökosystem aufbauen kann, von der Software bis hin zu den Rohstoffen. Das ist da schon relativ attraktiv, muss man sagen. Vergangene Woche war natürlich das große Thema Rekordzinserhöhung der Europäischen Zentralbank. Da kommen wir nachher noch kurz drauf ein. Und die EZB ergreift jetzt langsam doch die Initiative, muss man sagen. Auch stützend haben sich mal guten Daten aus China ergeben, die ja sonst immer eher schwächer waren. Zum Beispiel die Konjunkturdaten aus China bei den Erzeuger- und Verbraucherpreisen im August, die sind weniger stark gestiegen. Die haben zum Beispiel kein Inflationsproblem, jedenfalls nicht so ein massives. Und das schürt eben auch Hoffnung, dass die Regierung in China die Wirtschaft weiter stimulieren kann, weil sie die Zinsen eben nicht so massiv erhöhen muss. Auch Bankaktien waren zum Beispiel nach der EZB-Entscheidung wieder gefragt. Besonders die Commerzbank und Deutsche Bank konnten hier mit über 5-6% letzten Tage wieder profitieren. Auch der Euro ist wieder leicht über der Parität, also ein wenig über 1,008 Dollar, Euro zu Dollar. Der Ölpreis ist aber auch wieder auf dem Vormarsch, muss man sagen, hält sich hier weiterhin weit über 90 Dollar, etwa 93 Dollar. Das zeigt auch, dass nicht jetzt mit einer totalen Wirtschaftskrise gerechnet wird, weil dann müsste der Ölpreis um einiges niedriger sein, also es gibt scheinbar genug Demand. Auch Kryptowährungen konnten wieder einfach aufholen, muss man sagen, bei solchen Rallyes. Da sind sie immer dabei, sogar relativ stark. Wir haben auch den Bitcoin wieder Richtung 22.000 Dollar, also über 20.000 Dollar. Das ist doch hier mal wieder ein paar gute Nachrichten. Wir haben auch sinkende Gaspreise gesehen, immer noch auf sehr hohem Niveau. Aber diese Speerspitzen, diese Fahnenstangen, die haben sich ein wenig abgebaut. Auch wenn jetzt Gasimporteure wie die VNG in finanzielle Schieflage geraten, ist das Thema natürlich immer noch relevant, aber jetzt erstmal ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das wird erst wahrscheinlich dann jetzt hier ab 1. Oktober wieder mit den Gasumlagen relevanter werden. Und natürlich dann mit im Winter, sollte man sagen, auch Telekom gesucht nach dem Mobile US Aktienrückkauf. Das ist auch ein gutes Zeichen. Deutsche Telekom hat sich sowieso wirklich stark entwickelt, muss man sagen. Für einen konservativen Wert hat man hier eine interessante Dividendenrendite und gleichzeitig aber einen sehr starken Kursverlauf dieses Jahr, muss man wirklich zugestehen. Das sieht gut aus. Dem Mobile US sowieso immer sehr gut gelaufen. Das muss man hier wirklich mal auf der Watchlist haben, wenn man etwas Konservatives haben möchte und denkt, dass Telekom in vielen Bereichen hier ganz interessant aufgestellt ist. Dann natürlich das Thema Militärausgaben wurde wieder bekannt gegeben, dass zum Beispiel bei Boeing Polen viele Militärhelikopter gekauft hat. Also Rüstungsindustrie läuft weiterhin sehr stark und das ist durch die aktuelle Situation natürlich begründet. Gucken wir mal, was der Zinsschritt der EZB jetzt im Alltag bedeutet. Kampf gegen die hohe Teuerung ist ein Thema, was uns alle natürlich betrifft. Nie zuvor hatte die EZB die Zinsen so stark angehoben wie heute. Sie hat nur einmal 75 Basispunkte den Leitzins gesenkt, damals in der Finanzkrise. Aber so stark angehoben hat sie es noch nie. Dass die Währungshüter eben diese Rekordinflation damit schnell eindämmen können, ist sehr fraglich, das ist klar. Verbraucher werden die Folgen trotzdem deutlich zu spüren bekommen. Das ist wichtig natürlich zu wissen. Denn Kreditzinsen dürften auch weiter steigen. Das heißt, das wird immer teurer für Leute, Kredite aufzunehmen. Die Zinserhöhung wird schon in relativ kurzer Zeit zu spüren sein. Das geht immer sehr schnell. Besonders bei Krediten, um ein Haus zum Beispiel zu kaufen. Das wird also für immer mehr Leute, wenn es jetzt schon schwierig war, scheinbar unmöglich. Denn besonders die Kreditzinsen für Immobilien und aber auch Unternehmen werden sich relativ zügig mit den Leitzinsen bewegen. Dabei spielen vor allem die sogenannten Hauptrefinanzierungsfazilitäten und auch die Spitzenrefinanzierungssatz eine Rolle, zu denen sich auch Geschäftsbanken eben frisches Geld bei der EZB besorgen. Das ist ja auch wichtig zu nennen, dass hier also Mehrkosten entstehen, auch für Unternehmen, was natürlich die Unternehmensgewinne auch belastet bei hochverschuldeten Unternehmen. Also das wird auch wieder auf die Gewinnmargen drücken. Gucken also, ob die wirklich die Gewinnprognosen so halten können. Das ist natürlich ein großes Thema, was oft übersehen wird, weil bis jetzt sind die Gewinnerwartungen immer noch sehr hoch. Sie werden wahrscheinlich dann in der nächsten Berichtssaison korrigiert werden müssen, in vielen Bereichen, jedenfalls in Europa. Es gibt auch nur einen sogenannten Scheineffekt für Sparer, dass man jetzt größere Zinsen auf sein Tagesgeld bekommt, ist unwahrscheinlich, weil die Banken das auch jetzt so schnell nicht weitergeben können und auch wollen natürlich. Das ist einfach so, dass das erstmal dauert, bis das wirklich auch in diesen Formen Tagesgeld wieder möglich wäre. Es gibt jetzt wieder 1-2% oft, aber das ist doch bei der hohen Inflation eher unattraktiv. Es gibt immer Differenzen zwischen Theorie und Praxis, was jetzt die EZB eben mit dem beispiellosen Schritt nun vorhat. Vor allem wegen der teuren Energie als Folge des Ukraine-Kriegs. Das ist ja mit der Hauptgrund auch für die Inflation, der aber vor dem Ukraine-Krieg auch schon gestiegen ist. So ist es jetzt nicht. Aber dieser massive Anstieg, der kam wirklich seit Ende Februar. Die Eurozone hatte ein Rekordniveau ja von 9,1% erreicht. Die Teuerung ist damit mehr als viermal so hoch wie die Stabilitätsziel von jährlich 2%. Die ökonomische Lehre besagt, dass höhere Zinsen Investitionen für Unternehmen kostenspieliger machen. Zudem schwächen sie auch den privaten Konsum, der sehr wichtig ist für die Wirtschaft, durch teure Kredite zum Beispiel ab. Verbraucher werden dazu verleitet, eben mehr Geld zu sparen, weil es attraktiver ist, auch zu sparen, auch bei Anfallen von Zinsen, anstatt es auszugeben. Unternehmen bleiben also wiederum auf ihre Waren sitzen und das hat dann also einen gesamtwirtschaftlichen Effekt, der sehr negativ sein kann. Das gewünschte Ergebnis, sinkende Preise. Doch wie realistisch ist das? Also viele sagen es auch als Signaling, als Zeichen, dass die EZB wirklich gegen Inflation kämpft, war das sehr wichtig, dieser große Schritt zu machen. Und gleichzeitig ist ja nicht ausreichend, wenn wir vergleichen, EZB hing trotzdem hinter allen Notenbanken fast zurück, außer der japanischen, wenn es um Leitzinsen geht. Wir sehen, dass Bank of England hat über 2,5%, Amerika geht jetzt über 3%. Ja, es gibt eigentlich fast kein Land in der westlichen Welt, außer wie gesagt Japan, die niedriger Leitzinsen haben als die EZB. Also das wird doch nicht das Ende gewesen sein von den Zinserhöhungen, das ist klar. Also wie geht es weiter? Die Inflation wird erwartet, dass sie in den laufenden Jahr ein bisschen abgeschwächt wird. Auch anhaltende Preisschubs bei Energie und Lebensmitteln und anderen Gütern soll die Inflation erstmal auf 8,1% sinken und nächstes Jahr 2023 auf 5,5%. Aber wir haben auch letztes Jahr gesehen, dass die EZB-Schätzungen sehr, sehr falsch gelegen haben bei der Inflation. Aber es waren ja auch viele externe Faktoren, das muss man natürlich auch zugeben. Es kann auch erstmal sein, die Inflation erstmal weiter ansteigen wird. Das je nachdem, wie sich jetzt die Energiekrise im Winter weiterentwickelt, muss man sagen, kurzfristig wird sie wahrscheinlich nicht zurückgehen. Da kann man auch so viele Zinsen anheben, wie man möchte. Das ist ein Beschaffungsproblem in vielen Bereichen. Also deswegen sind Prognosen schwierig zu machen, aber haben wir das Thema ein bisschen näher beleuchtet. Jetzt ist das Thema, was ist denn die Woche noch so wichtig? Was gibt es denn so für wirtschaftliche Daten? Das gucken wir uns ja auch immer an in vielen Bereichen. Und zwar hier die fünf wichtigsten Dinge. Also wir haben ja gesehen, die Woche ist relativ stark gestartet, die letzte Woche. Was ist diese Woche wichtig? Wir sehen CPI und PPI-Berichte. Und zwar eine Schar von Berichten zum Verbraucherpreisindex, das ist der CPI, für August, wird diese Woche veröffentlicht. Das wird in den USA wieder sehr wichtig sein. Kommt die Inflation weiter zurück? Stagniert sie oder ist doch wieder ein Schub zu sehen? Das wird die Märkte auf jeden Fall bewegen. Auch Indien veröffentlicht seine Inflationsdaten diesen Montag. Deutschland, Spanien und die USA veröffentlichen alle am Dienstag, also Dienstag großen Kalender anstreichen. Großbritannien veröffentlicht seine Berichte am Mittwoch, Frankreich veröffentlicht seinen Bericht am Donnerstag und Italien und die Eurozone als Ganzes veröffentlichen am Freitag. Also sehr viele Wirtschaftsdaten die Woche. Auch aus Japan, der Schweiz, die berichten Dienstag, Großbritannien Mittwoch und in den USA sind Berichte zum Erzeugerpreisindex, das ist der PPI, fällig. Und das ist ganz wichtig, denn das zeigt, okay, Verbraucherpreise sind ja teilweise extrem hoch gewesen, also durch die Erzeugerpreise. Die Erzeugerpreise werden ja von den Unternehmen dann prinzipiell, aber ein bisschen mit Verzögerung den Verbrauchern dann in Rechnung gestellt. Und deswegen ist es wichtig, ob jetzt hier die Erzeugerpreise weiter auf so hohem Niveau sind und womöglich dann die nächsten CPI-Zahlen, also die Inflationsdaten für die Verbraucher, stärker ausfallen wird. Es wird erwartet eben in den USA, dass die Inflation nachlässt. Das ist wichtig, wenn das auch dann in den Zahlen sich wieder sieht. Es wird immer von Monat zu Monat gemessen. Bei 0,3% erwartet, was die Werten auch im letzten Monat entspricht. Also wir wollen hier erstmal eine Stagnation. Dies würde die niedrigen aufeinander Messwerte seit letzten Herbst auch markieren. Das wäre ein gutes Zeichen. Der Gesamt-CPI wird voraussichtlich bei minus 0,1% liegen. Inflation geht also zurück durch die fallenden Gaspreise, jedenfalls in Amerika. Die Kern-PPI, also Erzeugerpreise, wird voraussichtlich 0,3% betragen. Ein Anstieg gegenüber den 0,2% des letzten Monats. Und auch insgesamt soll die PPI-Zahl in den USA um minus 0,1% sinken auf die Gesamtsicht. Diese Erwartung ist in Europa eben ganz anders. Für Großbritannien wird ein monatliches Wachstum der Kern-VPI, Verbraucherpreisindex, von 0,8% prognostiziert. Das ist ein deutlicher Sprung, muss man sagen. Wir sehen ja auch in Großbritannien eine Inflation von 10%. Das ist unglaublich. Auch voraussichtlich wird die Verbraucherpreisindex um weitere 0,6% steigen. Für die Eurozone wird ein Anstieg der Kerninflation um 0,5% prognostiziert. Ein Sprung der revidierten Zahlen des letzten Monats von 0,1, also deutlicher Sprung. Dasselbe wird auch in anderen Energiepreisen und auch der wechselnden Jahreszeit immer eine größere Rolle spielen. Das ist wichtig. Dann haben wir noch ein paar Key Earnings Reports die Woche. Während die Berichtssaison eigentlich für das zweite Quartal gerade zu Ende gegangen ist, melden aber zwei wichtige Softwareunternehmen Ergebnisse, die es ganz klar wert sind mit zu beachten und hier auf seiner Watchlist zu haben. Und zwar zuerst der Software-Riese Oracle. Der berichtet nämlich diesen Montag nach Handelsschluss und wird voraussichtlich ein Gewinnwachstum von 4% im ersten Quartal aufweisen, einschließlich der neuen Übernahme von Cerner, die wurde von Oracle übernommen. Oracle erhielt kürzlich von Analysten von Global Equities angesichts der Cerner-Deals ein Upgrade des Kursziels sowie auch ein Kaufrating. Das sieht also ganz interessant aus, sagen jedenfalls die Analysten, dass Oracle hier einen wichtigen Pfad hat, besonders ja auch mit Microsoft zusammen ja, die Datenbasis in den USA für TikTok zum Beispiel stellt, aber auch in anderen Bereichen ganz aktiv ist. Auch im Cloud-System ist Oracle einer der großen 10 Player. Natürlich im Vergleich zu Alphabet, Amazon und Microsoft sehr klein, aber Oracle ist für die Infrastruktur der Zukunft stark aufgestellt. Adobe Systems berichtet am Donnerstag, auch ein sehr großer Börsenwert unter Druck geraten ist. Es wird mit einem Gewinnwachstum von 7,3% und einem Umsatzwachstum von 12,6% verzeichnet. Das wird aber auch schon gewarnt von Jefferies zum Beispiel, dass Unternehmen die Prognose nicht an makroökonomischen Gegenwind angepasst habe. Es könnte also sein, sondern nur an Deviseneffekte, zum Beispiel der schwache Euro. Das tut internationalen Unternehmen oft mehr weh. Das könnte sein, dass der von Adobe, der Bericht, ein bisschen enttäuschen könnte, wird gesagt. Und es ist eines der größten Software-as-a-Service-SaaS-Modelle, die es an der Börse zum Beispiel gibt. Dann als dritten Punkt, der die Woche interessant wird, haben wir den Börsengang von Corebridge Financial. Und zwar der volatile Handel im Jahr 2022 hat den IPO-Markt ja ganz klar als Opfer hinterlassen, weil die meisten IPOs, die es auf dem Markt geschafft haben, von der dünn gehandelten, relativ obskuren Art sind, muss man ganz klar sagen. Corebridge Financial ist ein Spin-off von der AIG, der AIG dann, wird aber eher von einem Börsengang als über eine direkte Emission vom AIG-Aktionär an den Markt kommen. Der Fokus liegt hier auf Versorgerlösungen und Versicherungen. Also das ist mal hier ein Zeichen, genauso wie mit dem Porsche IPO, dass doch Leute noch an die Börse gehen. Das ist also auch prinzipiell ein gutes Zeichen. Dann haben wir große Investitionskonferenzen und auch Investorentage, zum Beispiel von Starbucks. Das ist interessant, die mit dabei sind. Auch gibt es eine Technologiekonferenz von Goldman Sachs. Da ist zum Beispiel Warner Bros. Dabei. Wer ist mit dabei? Dell Technologies, Airbnb, T-Mobile US, ServiceNow, Snowflake, Pinterest, Visa. Da kriegt man vielleicht ein paar neue Informationen die Woche. MongoDB, wenn man hier zum Beispiel sich dafür interessiert. Aber Morgan Stanley macht auch eine Investorenkonferenz mit Pfizer. Ist mit dabei. Diagnostic, Merck. Ja, das sind so die größeren in dem Bereich. Und als letztes gucken wir natürlich die Entwicklungen und Nachbeben zwischen Russland und Ukraine an. Die überraschende Rückeroberung der Stadt Izium im Nordosten des Landes durch die Ukraine hat die Aufmerksamkeit von vielen Beobachtern auf der ganzen Welt als möglicher Wendepunkt im Krieg auf sich gezogen. Die Ukraine greift auch russische Stellungen im Süden des Landes in der Nähe von Cherson an und sollten sie in der Lage sein, einen Angriff an zwei Fronten aufrechtzuerhalten und noch weitere Gebiete einzunehmen zu halten, würde dies in einem anderen Ton auch markieren. Gleichzeitig haben wir ja die Schließung von der Pipeline Nord Stream 1 und den ganz klaren wirtschaftlichen Druck auf Europa. Also das hier mal die Welt zusammengefasst. Zum Schluss kann man hier noch dazu sagen, wir haben diese Woche auch den Merch, der soll jedenfalls stattfinden am 15. September, dann vollzogen sein von Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung, jedenfalls mit der nativen Kryptowährung Ether in diesem Bereich. Das wäre dann schon ein großes Zeichen, ein bisschen Rückenwind wahrscheinlich für die Kryptozene, wenn alles funktionieren sollte. Aber da ist sicherlich auch schon vieles eingepreist, aber auch noch viel Unsicherheit besteht, ob was schief geht bei diesem Update von den Konsensmechanismen weg von Proof of Work zu Proof of Stake. Dann als letztes Thema können wir hier noch mit aufnehmen, dass das Social Network Truth Social, also hier das Trump Social Media Börsentraum, vielleicht vor dem Scheitern steht, denn das Börsendebüt von Trumps sozialen Netzwerk Truth Social droht scheinbar zu scheitern, denn Übernahmevehikel, er hat es aber ist ja ein SPAC, dass der Twitter-Klon für den Sprung an die Börse nutzen wollte, läuft nämlich die Zeit davon, das ist nämlich ganz wichtig, denn die SEC blockiert die Übernahme von Trumps Firma, das ist wichtig, denn es gibt laufende Ermittlungen, die Umstände unter deren Digital World, das ist der SPAC, die Trump-Firma ausgewählt hat, sind nämlich Gegenstand zivil- und strafrechtlicher Ermittlungen. Es geht um 1,3 Milliarden Dollar, die die TMTG von Digital World im Zuge des Börsengangs durch die Hintertür erhalten haben soll. SPACs haben allerdings nur eine begrenzte Lebenszeit. Wenn sie keine Übernahme zustande bringen, Digital World hat daher seine Aktionären zur Verlängerung der Übernahmefrist für die Trump Media and Technology Group, dieser TMTG, um 12 Monate gegeben. Das ist wichtig und vielleicht könnte es am Donnerstag schon soweit sein, dass sich dieses Thema beendet hat. Denn erst gestern hat zum Beispiel der Digital World Chef eine Abstimmungsfrist um 2 Tage verlängert. Er braucht eine Mehrheit von 65%, um eine Liquidation des Unternehmens zu verhindern. Mit anderen Worten, sollten die Digital World Aktionäre die Verlängerung nicht zustimmen, könnte Trumps Traum einfach jetzt vorbei sein, jedenfalls hier an der Börse. Tatsächlich hat Digital World offenbar große Schwierigkeiten, die Investoren zur Abgabe des Votums zu bewegen. Die meisten seien Privatanleger, die nur schwer erreichbar seien. Kommt damit dazu. Zum Montagabend sei Digital World weit entfernt von der erforderlichen Zustimmungsquoten gewesen, sagen jedenfalls hier Insider bei Reuters. Das ist wirklich schwierig. Leute haben auch, sie haben das Geld in einen SPAC geparkt. Sie kriegen das Geld ja dann vollständig wieder, wenn diese Übernahme nicht vollzogen wird. Das ist also auch ganz interessant. Sie hatten also jetzt keine Kursverluste dieses Jahr. Media-Aktien hat es ja sehr stark zerschossen. Das haben wir bei Facebook gesehen, also bei Meta, auch bei Twitter, die nur sich halten konnten wegen der Elon Musk-Geschichte. Aber auch andere Sachen, Pinterest, sind sehr stark abgestraft worden. Das muss man auch hier betonen. Es ist also gar nicht mal so unattraktiv, diesen Deal platzen zu lassen in vielen Bereichen, weil wenn sie wirklich an die Börse gehen, werden sie wahrscheinlich auch erstmal sehr volatil traden und dann wahrscheinlich auch, wie viele andere Media-Aktien, eine sehr relativ niedrige Bewertung erhalten. Also so viel dazu und dann hören wir uns dann wieder am nächsten Montag wieder. Das war's mit der heutigen Folge von Aktien-News. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.